Hallo und wieder herzlich willkommen beim Oma-Podcast.de mit Folge 14. Und heute muss ich gar nichts machen. Wir haben ein sehr ausführliches Interview von Maja von den Omas gegen Rechts Hamburg beim Radio FSK, was wir hier mit euch teilen dürfen. Das heißt, heute verabschiede ich mich schon zum Anfang bis zur nächsten Folge und überlasse den Rest des Podcasts dem Radio FSK und den Omas gegen Rechts Hamburg. Viel Spaß!
Bei mir ist Maja. Maja, möchtest du mal dich vorstellen? Möchtest du Hallo sagen?
Ja, hallo, mein Name ist Maja und ich bin aktiv bei den Omas gegen Rechts in Hamburg.
Ja, wir wollen heute ein bisschen darüber reden, was die Omas gegen Rechts so machen und warum sie machen, was sie machen. Momentan ist es ja eher so, dass sich so ein bisschen die große Depression eingestellt hat. Viele Menschen haben das Gefühl, dass jetzt irgendwie mit der politischen Situation alles immer schlechter wird, gerade nachdem die Ampel sich zerlegt hat. Viele Menschen haben große Ängste, was nach der Wahl passiert, wenn viele Menschen mit rechtem Gedankengut in den Parlamenten sitzen. Und dann gibt es aber Gruppen, wie zum Beispiel die Omas gegen Rechts, die gerade jetzt erst richtig aktiv werden und viele Veranstaltungen machen. Ihr habt jetzt die Menschenkette geplant, zum Beispiel am 31. Januar, und ihr habt auch den offenen Brief geschrieben gegen die AfD-Veranstaltung in Harburg am 26. Januar. Warum macht ihr das alles?
Ja, es hat viele Gründe, warum wir das machen. Einer ist natürlich, dass wir für unsere Enkel und Kinder eine lebenswerte Zukunft haben wollen in der Demokratie ohne Faschisten. Wir haben nicht mehr so viele Omas, die sich noch daran erinnern können, wie das damals war. Dafür ist das schon zu lange her. Aber wir haben noch viele Omas damit bei, die sich daran erinnern, wie das direkt nach dem Krieg war, was alles zerstört war, wie Familien zerstört waren, Städte zerstört waren, soziale Strukturen, Infrastruktur, es war alles kaputt. Und das reicht eigentlich schon als Wissen aus, um daran zu denken, dass man Faschisten nicht wieder an die Macht lassen will. So, das ist ein großer Motor, der uns antreibt. Und dann natürlich eben die Liebe für unsere Kinder, dass wir sagen, unsere Kinder, unsere Enkel sollen in einer lebenswerten Zukunft leben und nicht so aufwachsen, wie viele Omas bei uns damals aufgewachsen sind. Und dann eben dieses, du hast das angesprochen, gerade jetzt, wenn wir jetzt die Klappe halten, dann ist alles zu spät. Also, du hast die Menschenkette schon angesprochen. Wir haben da auf einer Seite, können sich UnterstützerInnen eintragen und sie können uns auch Kommentare schicken. Und da hat eine Frau hat geschrieben, Aufstehen für unsere Demokratie war noch nie so wichtig wie zurzeit. So traurig es ist und so unvorstellbar es vor noch gar nicht allzu langer Zeit war, ist die Bedrohung doch so real. Das macht mich traurig und wütend. Und doch bin ich nicht hoffnungslos, da durch solche Aktionen sichtbar wird, dass nach wie vor der große Teil der Bevölkerung anständig ist. Ich denke mal, sie spielt da auf dieses berühmte Zitat an von Marlene Dietrich, um Antifaschist zu sein, braucht es nur eins, Anstand. Und die nächste schrieb dann gleich, zusammen stark gegen rechts. Und ich denke mal, das ist das Wichtige, dass wir zusammen sind, dass wir eine Gemeinschaft sind. Und das Demokratieverständnis ist ja auch ein Wir-Verständnis. So, und dieses Wir, das müssen wir leben. Das tragen wir auch auf die Straße. Und das sehen wir eben auch bei den jungen Menschen. Sei es jetzt irgendwelche antifaschistischen Initiativen, sei es Fridays for Future, die sich für Umweltgeschichten einsetzen. Dieses Wir ist unheimlich wichtig. Und das kann ich auch nur jedem empfehlen. Man muss bei sich selber anfangen, ist ganz klar. Aber wenn wir ins Wir gehen, dann denke ich mal, werden wir auch erfolgreich sein.
Also würdest du sagen, es ist sehr wichtig, sich zu vernetzen. Heutzutage ist es ja so, dass gerade insbesondere jüngere Menschen sich sehr stark übers Internet vernetzen und vielleicht offline oder in der realen Welt gar nicht so viele Verbindungen haben. Würdest du sagen, das ist ein Problem oder findest du, vielleicht reicht es auch einfach, sich nur übers Internet miteinander zu vernetzen? Wie siehst du das?
Puh, da bin ich, glaube ich, die falsche Ansprechpartnerin. Also ich bin ein großer Fan vom Internet generell, weil das für mich damals, als das sich etablierte, eine völlig neue Welt eröffnete. So. Ich bin damit ja nicht groß geworden, sondern als ich groß wurde, gab es das alles noch nicht. Und Vernetzung bestand darin, dass man in die Disco ging oder in die Kneipe ging und da die Nachbarn und Leute aus dem nächsten Dorf traf. Mit dem Internet konnte ich plötzlich mit Leuten reden, die in Uruguay saßen oder in Ecuador oder am Nordpol, keine Ahnung. Das war fantastisch. So, und ich denke mal, dass die jungen Menschen heutzutage, die das gar nicht mehr anders kennen, teilweise auch gar nicht wissen, welche Möglichkeiten das Internet bietet. Also das ist so viel mehr als Katzenvideos zu teilen oder Hip-Hop-Videos zu teilen. Nichts gegen Hip-Hop, aber es ist wirklich so viel mehr. Und man kann Zeitungen aus anderen Ländern lesen. Man kann Zeitungen aus deutschen Regionen lesen, die man sonst nicht lesen könnte. Und kann sich dadurch eine unheimliche Vielfalt an Informationen beschaffen. Auf der anderen Seite, es hat ja immer alles zwei Seiten, haben wir aber auch im Internet eben dieses Ding, dass, ich sag's jetzt mal ganz provokativ, jeder Idiot seinen Scheiß da loswerden kann. Und wir kriegen alles ungefiltert vor die Füße gespült. Und da muss man einfach lernen, wie man damit umgeht und wie man sortiert. Viele Umgangsformen haben verloren im Internet. Viele Menschen sehen es einfach nicht mehr, dass man sich höflich miteinander unterhält, dass man sachlich miteinander diskutiert. Wir hatten vorhin schon mal das Thema, als wir über KI gesprochen haben. Das ist natürlich auch eine Randerscheinung des Internets, dass es sich immer weiterentwickelt und so perfekt wird, dass man als ungeschulter Mensch gar nicht mehr unterscheiden kann. Ist das jetzt eine künstliche Intelligenz, mit der ich mich da unterhalte, oder ist das ein realer Mensch?
Und es wird wahrscheinlich auch leichter, sich neue Fakten zusammenzureimen. Gerade im rechtspopulistischen Bereich ist es ja oft so, dass ja schon seit Jahren eigentlich so eine parallele Realität konstruiert wird. Aber andererseits betrifft uns das alles ja nur irgendwie im Online-Leben. Offline sieht man von dem allen gar nicht so viel. Und auch die Omas organisieren sich ja sehr stark nur im Offline-Bereich eigentlich.
Nee, da muss ich jetzt widersprechen. Also wir haben durchaus auch die Stärken des Internets erkannt. So omahaft sind wir dann doch nicht. Wir sind sehr stark auch im Internet vertreten. Die Oma-Gruppen haben sich ursprünglich alle auf Facebook gegründet. Das heißt, die erste Oma in Deutschland ging auf Facebook und hat da die nächste Oma getroffen und die haben zusammen die erste deutsche Oma-Gruppe gegründet. Und so ging das immer weiter. Und erst sehr viel später hat es angefangen, dass sich Leute gesagt haben, hey, wir wollen bei uns auch eine Oma-Gruppe gründen. Und dann hat man, keine Ahnung, eine Anzeige in die Zeitung gesetzt und dann sind Leute zusammengekommen und haben gesagt, wir gründen jetzt eine Oma-Gruppe. Aber die Anfänge waren wirklich auf Facebook. Sehr, sehr lange auf Facebook. Wir sind vertreten, wir haben Homepages, Internetseiten. Wir haben Instagram-Kanäle, wir haben Blue Sky, wir haben Mastodon, wir haben TikTok. Man findet uns überall. Man muss einfach nur mal ein bisschen googeln. Und dann kriegt man auch die Informationen in seiner Region. Wo gibt es da Oma-Gruppen? Was machen die? Und man sieht es auch, wenn jetzt die Veranstaltung in Riesa oder auch in Essen, da sind auch immer Omas dabei. Das wüssten wir nicht, wenn wir nicht im Internet wären.
Ja, wieso macht ihr das eigentlich alles? Also diese Omas sind ja super aktiv und du hast vorhin auch erwähnt, als wir miteinander schon gesprochen haben, dass ihr Schulgruppen habt, dass ihr wirklich überall hingeht und verschiedene Sachen macht. Warum macht ihr das alles? Also klar, gegen Faschismus, aber für wen? Wen versucht ihr mit eurer Arbeit zu erreichen?
Wir versuchen Menschen zu erreichen, die zweifeln. So, zum einen, du hast die Schulgruppe angesprochen, da sprechen wir junge Leute an. Denen wollen wir ein bisschen was von der Geschichte erzählen. Denen wollen wir zum Beispiel erklären, was Stolpersteine sind, was Gedenkkultur bedeutet, warum solche Gedenkstätten wie Auschwitz oder Neuengamme wichtig sind. Wollen ihnen einen Weg dazu bereiten. Weil viel heißt es dann ja auch, ja, was soll diese Erinnerungsschuld oder Schuldkultur, wird das ja gerne genannt, dass man ihnen erklärt, dass das ein Teil unserer deutschen Geschichte. Und Geschichte verpflichtet auch immer für die Zukunft. So, und ich kann meine Zukunft nur gestalten, wenn ich die Geschichte kenne. Wenn ich nicht weiß, was Faschisten anrichten können, dann gehe ich ihnen auch leichter auf den Leim. Wenn ich aber weiß, was Faschisten machen können, dann bin ich vorsichtig und dann passe ich auf. So, das ist das eine Ding. Dann machen wir ja zum Beispiel auch sehr viel Infotische oder Dialogtische, wo wir uns dann an die Ränder von Wochenmärkten stellen, in Fußgängerzonen und so weiter. Da sprechen wir dann die Erwachsenen an, die dann kommen und zum Beispiel sagen, ja, ich weiß eigentlich gar nicht mehr, wen ich wählen soll. Mit den Menschen muss man dann reden. Es gibt auch welche, die sagen, ja, ich habe AfD gewählt, weil ich nicht weiß, was ich sonst wählen soll. Da muss man ihnen erklären, warum es nicht gut ist, AfD zu wählen in unseren Augen, und versuchen, andere Möglichkeiten zu finden. Klar, wir sind überparteilich, das heißt, wir werben nicht für eine einzelne Partei. Wir würden niemandem sagen, der zu uns kommt, ja, ich finde die AfD doof, was soll ich wählen? Dann sagen wir jetzt, wähl die CDU oder wähl die Grünen. Das würden wir nie machen. Wir würden immer versuchen, mit den Menschen zu sprechen und ihnen klarzumachen, was brauchst du denn? Was ist denn wichtig für dich? Und dann guck mal, was dir diese Parteien bieten können. Wir sind da manchmal selber auch so ein bisschen auf dem Schlauch, weil du hast es selbst gesagt, die Ampel hat sich zerlegt. Die haben sich da alle nicht mit Ruhm bekleckert. Aber man muss seinen Weg finden. Und eine demokratische Partei, wie bescheiden sie auch ist, ist immer noch besser als eine faschistische Partei wie die AfD.
Ja, du hast vorhin schon ein paar Mal, also jetzt im Gespräch ein paar Mal angesprochen, so was passiert, wenn Faschisten an der Regierung sind. Wir haben das ja in Deutschland, naja, wir nicht mehr, aber unsere Vorgenerationen haben das ja erlebt. Aber andererseits ist es realistisch, dass es gleich so schlimm wird, wenn die AfD im Parlament sitzt. Ich habe das Gefühl, viele Leute haben Angst davor, dass es dann gleich losgeht. Aber es gibt noch viele Sachen, die wir eigentlich machen können. Und ich denke auch, die Omas engagieren sich da sehr, um eben da Widerstand zu bieten.
Ja, also was eins unserer Säulen ist, diese Sichtbarmachung. Die Zweifler haben wir angesprochen. Wenn wir da stehen mit unseren Schildern, sei es jetzt am Infostand, sei es auf einer Demo, sei es auf einer Mahnwache, wo auch immer, dann kommen viele Leute und sagen, hey, wenn ihr alten Frauen euch da hinstellen könnt und Nein sagen, dann können wir das auch. So, da geht es gar nicht darum, welche Partei wähle ich jetzt. Da geht es einfach nur darum zu sagen, hey, ich will das nicht, was da passiert. Ich habe eine Stimme. Und das ist unheimlich wichtig. Das dürfen die Leute nicht vergessen, dass sie eine Stimme haben. Demokratie, wie ich schon sagte, ist ein Wir. Und wir haben nicht nur das Recht zu wählen, sondern wir haben als Demokraten auch die Pflicht zu wählen. Und wir können nicht nur wählen, sondern wir können auch unsere Abgeordneten, Bezirksabgeordneten, was auch immer, wir können unsere Demokratie aktiv mitgestalten. Also ganz grandios, das super tollste Beispiel für mich überhaupt, da habe ich den Hut vor Hamburg gezogen, als letzte Woche die Anti-Weidel-Demo war. Das Hamburger Bündnis hat das organisiert und angemeldet. Das war alles ziemlich kurzfristig und die haben ganz vorsichtig 250 Leute angemeldet. Und es waren über 17.000 Menschen auf der Straße. Wenn jetzt jeder Einzelne von denen gesagt hätte, ja, was kann ich denn schon machen? Und die wären alle zu Hause geblieben, dann wären die wirklich mit 250 Leuten auf der Straße gewesen. Aber da waren über 17.000 Menschen und wenn das kein deutliches Zeichen ist, dann weiß ich auch nicht.
Bei euch sind ja nicht nur Frauen, sondern du hast ja vorhin schon gesagt, dass auch Männer dabei sind und dass sie auch so ein bisschen spielerisch mit diesem Begriff umgeht. Möchtest du ein bisschen mehr zu diesem Oma-Begriff erzählen?
Ja, also ich muss dazu sagen, dass die Omas gegen Rechts ja in Wien gegründet wurden. Es ist ja eine österreichische Geschichte, die dann aber schon nach wenigen Monaten nach Deutschland übergeschwappt ist und dann auch hier sehr groß geworden ist. Ich glaube, in Deutschland gibt es inzwischen mehr Omas als in Österreich. Und in Österreich bedeutet Oma nicht unbedingt Großmutter, sondern eher alte Frau. Also es ist auch nicht abwertend gemeint oder so. Und im Deutschen ist der Begriff Oma ja eher so was Heimeliges. Da stellt man sich gleich die ältere Frau mit dem Dutt vor und der langen Schürze, der Apfelkuchen, der im Ofen dampft und dann wird der Pullover für den Enkel gestrickt und das Kleidchen für die Enkelin gestrickt und es werden abends Geschichten vorgelesen und das ist, mit diesem Begriff spielen wir natürlich auch. Das ist so dieses Augenzwinkern. Eine der größten Stärken der Omas überhaupt, das ist dieses Augenzwinkern. Und dann kommt danach dieses Boom gegen rechts. Und das sind so zwei Gegensätze irgendwie, die Leute erstmal aufmerksam machen. Und wir haben eigentlich mit den Omas eine Bewegung geschaffen, die einem Teil der Gesellschaft eine Stimme gibt. die vorher nicht da war, nämlich die der alten Frauen. Die alten Frauen, da denkt man immer, ja, da sagt der Mann, was die wählen sollen und ansonsten kümmern die sich um Heim und Herd. Aber es gibt so viele Frauen, die schon länger sehr viel emanzipierter waren, die gearbeitet haben, selbst entschieden haben, was sie wählen, die aus der 68er-Generation vielleicht auch noch kommen und so weiter. Und diese Stimme, die hat erstmal Beachtung gefunden. Das fand ich so faszinierend, wie schnell sich das ausgebreitet. Also ich bin auch damals, da gab es die Omas in Hamburg, keine Ahnung, 3 Monate. Und ich war auf einer Seebrücken-Demo und sehe diese Schilder und habe gedacht, das ist es, da muss ich hin. Und so geht es den meisten, die bei den Omas sind. So, wir sind natürlich auch offen. Das heißt, wenn jetzt jemand als männlich gelesene Person kommt und sagt, ich möchte mitmachen, dann sagen wir, ist okay, kannst du gerne machen. Aber du trägst keinen Button, wo Opas gegen rechts draufsteht. Du trägst den Button, wo Omas gegen rechts draufsteht. Und das ist dann so unsere kleine Retourkutsche. Mit Omas sind alle gemeint. Auch die Opas. Und die Enkel. Und die Enkelinnen. Ja? Ich glaube, in einer Gruppe gibt es eine junge Frau, die 28 ist, die auch bei den Omas mitmacht. Also Omas ist für uns nicht unbedingt ein biologischer Begriff, sondern das ist unsere Haltung, die wir damit ausdrücken wollen. Wir sind gegen Faschismus, gegen Rassismus, gegen Antisemitismus, aber wir sind für Demokratie, für Vielfalt, für Menschenrechte, für Respekt. Die Geschichte habe ich, glaube ich, vorhin in der S-Bahn erzählt gehabt, wie jemand sagte, ja, aber gegen, das klingt immer so negativ. Wo die Antwort dann war, ja, aber wenn wir schreiben, Omas für Vielfalt, Demokratie, Menschenrechte und Respekt, sowas passt nicht auf den Button. Aber Omas gegen Rechts, das sagt ganz klar, wofür wir sind. Ja, das ist die Geschichte zu den Opas. Eine Kollegin hat neulich auf dem Markt mal zu jemandem gesagt, der ankam und sagte, Omas gegen Rechts, warum denn nicht Opas? Und hat sie gesagt, ja, die Opas sind einfach nicht aus dem Knick gekommen.
Das heißt, wer kann denn bei euch mitmachen? Was für Menschen wollt ihr denn bei euch dabei haben, wenn jetzt hier jemand das hört und sich denkt, oh, das könnte vielleicht was für mich sein? Wen wollt ihr eigentlich bei euch mit dabei haben?
Ja, in erster Linie natürlich ältere Frauen, das ist ganz klar. Aber Männer sind, wie gesagt, auch willkommen, solange sie sich nicht alpha-männlich beleben und versuchen, das Wort zu übernehmen und eine Gruppe zu führen. Wir sind eine Frauenbewegung, wir sind Frauen in erster Linie, aber wir haben kein Problem damit, wenn Männer mitmachen. Also ich bin in der Südgruppe, wir haben in Hamburg ja inzwischen 7 Gruppen, die sich gebildet haben seit der Gründung, so viele Leute sind wir, das finde ich also ganz, ganz toll. Und wir haben in der Südgruppe, also der in Harburg, in der ich bin, haben wir immer den einen oder anderen Mann dabei. Zum Beispiel die eine Oma bringt immer ja ihren Mann mit, wenn wir einen Infostand machen. Der hilft dann beim Aufbauen und beim Flyer verteilen, aber der wird uns nicht reinreden. Es gibt Oma-Gruppen, die sagen, klar, Männer können gern bei uns mitmachen, aber auf dem Plenum, da bleiben sie draußen, weil sie die Erfahrung gemacht haben, dass manche Frauen ganz anders diskutieren, wenn ihr Mann nebendran sitzt. Und das wollen sie verhindern. Das macht jede Gruppe so, wie sie es möchte.
Woraus schöpfen die Omas eigentlich ihre Motivation, jetzt noch weiterzumachen, obwohl die politischen Umfragen besonders, also für die Wahlergebnisse, die Umfragen sehen ja für die Bundestagsebene nicht so gut aus. Aber woraus schöpfen die Omas ihre Motivation, jetzt noch trotzdem Veranstaltungen zu machen und trotzdem gegen alles vorzugehen?
Ja, gerade jetzt. Also ich vergleiche das mal mit einem Schwimmer, der über einen See schwimmt. Und dann ganz müde wird und 2 Meter vorm Ufer sagt, oh, ich kann nicht mehr und untergeht. So, das dürfen wir nicht. Wir müssen die 2 Meter noch schwimmen. Wir müssen ans Ufer kommen. Und solange wir da stehen und sagen, so ist das falsch, so geht das nicht, wir wollen keinen Faschismus. Faschismus ist Terror, Faschismus ist Unmenschlichkeit. Solange wir das sagen und sagen können, solange haben wir auch noch Hoffnung. Und wie gesagt, die 17.000 Menschen haben Hoffnung gegeben und auch zu anderen Veranstaltungen, wo Menschen hinkommen und sagen, wir unterstützen das. Wir sagen Nein zu Faschismus. Solange haben wir auch eine Chance, dass wir die Waage noch irgendwie halten können.
Du hast eben diese Metapher benutzt mit dem Schwimmer, der kurz vorm Ziel ist. Das heißt, würdest du sagen, eigentlich sind wir als Gesellschaft schon so weit, dass man uns so beschreiben könnte, dass wir kurz vorm Ziel sind, nur jetzt nicht aufgeben müssen?
Also wenn ich sehe, dass die AfD in, nicht nur in Bezirken, sondern auch im Bundestag in den Parlamenten sitzt, in den Landesparlamenten sitzt, dass die unverhohlen ihre Propaganda dreschen, dass sie Lügen erzählen, dass sie Leute diffamieren. Also von Entzaubern kann man da ja schon lange nicht mehr sprechen. Dadurch, dass das Tatsache ist, sind wir 2 Meter vorm Ufer. So, und das heißt, dieses Zitat von Erich Kästner, man muss den Schneeball zertreten, solange er keine Lawine ist. Wir sind wirklich mehr als kurz vor der Lawine. Und wir müssen einfach dafür sorgen, dass die Faschisten nicht noch stärker werden. Deswegen darf man jetzt auch gar nicht. Also aufgeben ist keine Option. Absolut nicht. Absolut nicht.
Möchtest du noch ein bisschen mehr über eure Arbeit außerhalb von Demonstrationen erzählen? Also du hast vorhin erwähnt, dass ihr sehr viele Gruppen habt. Was sind denn das für Gruppen? Was macht ihr hier auf lokaler Ebene ganz besonders?
Ja, das ist eine umfangreiche Frage. Wir sind, wie gesagt, eine Initiative und jede Gruppe arbeitet autark. Auch in Hamburg, die 7 Gruppen arbeiten alle autark in ihrem Bereich, auch wenn wir oft zusammenarbeiten und gemeinsam als Hamburger Omas zusammenstehen, wie jetzt zum Beispiel bei der Menschenkette, das ist eine Hamburger Geschichte. Aber jede Gruppe hat dann doch noch so ihren Charakter. Wir sind ja auch alle unterschiedlich und unsere persönlichen Eigenschaften prägen dann auch jeweils die Gruppen. So, und wir haben Gruppen, die sind unheimlich stark da drin, kreativ zu sein. Also wir haben zum Beispiel eine Gruppe, die machen unheimlich gerne Flashmobs, die machen super Flashmobs. Wir haben eine Gruppe, die singt hervorragend. Singen tun die Omas übrigens alle immer sehr gerne. Auf jeder Veranstaltung wird auch immer gesungen. Ist ganz wichtig. Dann haben wir eine Gruppe, die geht in Schulen und spricht mit Schülern und spricht über Rassismus, über Semitismus und so weiter und versucht, denen dann ein Gefühl für zu geben. Wir haben Omas, die beschäftigen sich mit Flüchtlingen. Wir haben viele Omas, die zu uns kommen, die mit einem anderen Standbein in der Flüchtlingshilfe arbeiten. Wir sprechen mit den Gemeinden, mit den islamischen Gemeinden zum Beispiel und versuchen da Gemeinsamkeiten zu finden und gemeinsam Organisationen zu machen. Jetzt in Harburg haben wir uns mit dem Integrationsrat zusammengetan, um mit dem zusammen einen Infotisch zu machen. Wir versuchen möglichst in allen Bereichen irgendwie tätig zu sein und die Menschen auf allen Ebenen anzusprechen, weil wir haben so vielfältige Menschen in Deutschland und die muss man auch auf vielfältigen Ebenen ansprechen.
Die Omas gegen Rechts haben momentan ein paar Veranstaltungen in Hamburg geplant in den nächsten Tagen. Möchtest du uns darüber ein bisschen was erzählen?
Ja, also die größte Veranstaltung, die jetzt für uns ansteht, ist am 31. Januar. Da machen wir eine Menschenkette ums Rathaus, ums Hamburger Rathaus. Die planen wir entlang der Bannmeile, der sogenannten Bannmeile. Wir haben vor 5 Jahren schon mal eine Menschenkette gemacht. Da waren wir direkt auf dem Rathausplatz und haben direkt an den Mauern des Rathauses entlang diese Kette gemacht. Das war, ja, wenn ich ja so heute drüber nachdenke, irgendwie sehr lustig, weil wir haben 1000 Leute angemeldet. Es sind so 1200, 1300 gekommen. Und wir standen da und warteten auf die Polizei und die kam irgendwie nicht. So. Und dann habe ich jemanden angesprochen, der da vor dem Tor steht, vor dem Hamburger Rathaustor und das bewacht und habe gefragt, ob er nicht mal telefonieren könne, wo denn die Polizei bliebe. Wir hätten da gleich eine größere Veranstaltung und die wären noch nicht da. Die sollten uns ja auch sagen, wo der Lautsprecher hin soll und so weiter. Und dann telefonierte der auch freundlicherweise und schaute dann so über mich rüber. Es war so ein ganz langer Kerl. Er schaute dann so über mich rüber und sagte, ah ja, ich sehe gerade, die kommen schon. Alles klar, danke und legte auf und sagte, ja, die sind da. Und dann drehe ich mich rum und sage, wo? Weil Demo, da denkt man natürlich bei 1000 Leuten, da kommen jetzt irgendwie so Mannschaftswagen, und dann stehen da Polizisten mit Helmen und so weiter. Da stand aber nur ein Peterwagen. Und da saßen 2 ältere Herren drin in ganz normaler Uniform. Und der eine stieg noch nicht mal aus. Der blieb einfach sitzen. Und auf den anderen bin ich dann zu und fragte, wann denn der Rest kommt. Und dann sagt er, da kommt kein Rest. Das passt schon. Der Lauti steht da gut, wo er steht, und dann machen sie mal, wenn irgendwas ist, sagen sie Bescheid. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. So, und da wir die Erfahrung gemacht haben, dass die AfD sehr gerne eine Fraktionssitzung ansetzt, auch gerne mal kurzfristig ansetzt, wenn irgendwelche Aktionen auf dem Rathausplatz geplant sind, haben wir gesagt, wir planen nicht doppelt, wir machen das gleich entlang der Bannmeile. Und das hat sich auch gelohnt, denn prompt wurde vor ein paar Tagen die Fraktionssitzung angemeldet für den 31. Januar und es hat sich bewährt, dass wir gleich außenrum geplant haben. Das ist so, ja, ich glaube, das sind so kleine Machtspielchen, die die AfD gerne mag. Als damals im Januar, also damals klingt jetzt furchtbar lange her, das war jetzt ein Jahr her, als die große, große Demo auf dem Jungfernstieg war, selbst da hat auch die AfD ihre Fraktionssitzung durchgezogen und die Massen durften nicht auf den Rathausplatz. Allerdings waren die Massen dann nachher dann doch so groß, dass das dann auch nicht mehr gereicht hat, da ein paar Polizisten hinzustellen und den Platz zu bewachen. Das war einfach so. Aber das sind so kleine Machtspielchen, die sie gerne machen. Genauso wie sie bei den Wahlständen, jetzt sind ja wieder Wahlkämpfe, wo sie dann so Infostände machen und Wahlkampfstände haben. Also in Harburg und auch in den anderen Stadtteilen haben sie mal ganz gerne Polizeischutz dabei, um zu zeigen, wie gefährdet sie ja sind. Also keine andere Partei hat auch nur einen Polizisten bei sich stehen. Die stehen immer alle bei der AfD, die müssen immer ganz doll beschützt werden. Vor den bösen, bösen Antifas und den bösen, bösen Omas.
Aber die Omas haben ja dann offenbar eine leicht deeskalierende Wirkung, wenn sogar die Polizei nicht aufmarschiert, wenn die Omas eine Demo geplant haben. Ist das auch bei anderen Veranstaltungen so oder gibt es da noch lustige Geschichten zu?
Oder gibt es haufenweise lustige Geschichten zu? Der Schlachtruf zum Beispiel, den wir haben, Alerta, Alerta, die Omas sind härter, der ist auf einer Veranstaltung vor Jahren in Plön entstanden. Da war eine Demonstration, die auch relativ kurzfristig einberufen wurde, wo Omas auch aus ganz Norddeutschland hinkamen und verschiedene kirchliche, antifaschistische, haufenweise Gruppen waren da. War eine ganz tolle Demo. Und wir hatten einen richtig schönen Oma-Block, mit dem wir geschlossen in dieser Demo mitmarschiert sind. Und dann war die Zwischenkundgebung und dann verschob sich alles so ein bisschen. Und dann sind wir weitergelaufen. Und plötzlich tauchte links neben uns der sogenannte schwarze Block auf. Vermummt, schwarz gekleidet, mit erhobener Faust schrien sie: Alerta, Alerta, Antifaschista. Und die Polizisten wurden sofort nervös, klappten ihre Helme runter, zogen die Schlagstöcke raus, hoben ihre Schilde hoch und waren in Hab-Acht-Stellung. Also man hat es richtig knistern gehört in der Luft. Und der schwarze Block brüllte und brüllte und dann machte er eine Pause. Und dann rief eine Oma aus unserem Block: Alerta, Alerta, die Omas sind härter. Und sie rief das zwei, dreimal und die anderen Omas fielen ein. Da machten wir eine Pause und der schwarze Block brüllte wieder. Da machten die eine Pause und wir brüllten wieder unseren Oma-Schlachtruf. Daraufhin fingen die Leute vom schwarzen Block an zu lachen, entspannten sich total und schwarzer Block und Omas riefen gemeinsam: Alerta, Alerta, die Omas sind härter. Die Polizei klappte die Visiere wieder hoch, packte die Schlagstöcke weg und es war eine friedliche Demo bis zum Schluss.
Friedlich ist bei euren Demos immer die Devise. Ihr setzt ja auch auf dieses Symbol von der Menschenkette. Das steht ja auch für Solidarität und Zusammenhalt. Wie hat sich das denn ergeben? Macht ihr das öfter, Menschenketten speziell, oder ist das so ein Hamburger Ding?
Nein, das ist kein Hamburger Ding. Das machen andere Oma-Gruppen auch. Wie gesagt, wir haben das vor 5 Jahren schon mal gemacht, dass wir gesagt haben, hier symbolisch stellen wir uns ins Rathaus als Brandmauer. Das Wort mag man ja heute kaum noch in den Mund nehmen. Das ist ja so zu recht genüdelt, dass wir gedacht haben, wir machen das einfach nochmal. Das ist nur eine von Formen. Also wir machen auch ganz normal, in Anführungszeichen, normale Demonstrationen und Mahnwachen. Wie gesagt, alle möglichen Formen von Flashmob bis Lesungen. Ja, mir fällt jetzt so spontan nicht noch viel mehr ein, aber wir versuchen einfach alles zu machen, was uns so in den Sinn kommt.
Ihr strickt auch Pullover?
Wir stricken auch Pullover, ja. Aber das kann dann schon mal passieren, dass dann bei einer Oma aus Versehen auf dem Pullover für den Enkel Refugees Welcome draufsteht oder schützt das Klima oder sowas. Also die Oma-Tätigkeiten, die uns so zugeschrieben werden, also beliebt ist auch von älteren weißen Herren, uns am Stand zuzurufen, geht doch nach Hause und kümmert euch um die Enkel. Und die Antwort ist dann klar, das tun wir, deswegen stehen wir hier.
Die Oma ist die unproblematischste Antifa aller Zeiten oder zumindest der aktuellen Zeit.
Ja, wir geben unser Bestes.
Ja, die Menschenkette findet am 31. Januar, das ist der letzte Januartag, es ist ein Freitag, er ist nicht zu verpassen, um 14 Uhr am Riesendamm an der Ecke Jungfernstieg statt. Es gibt aber noch eine andere Veranstaltung am 26.01., weil die AfD da eine Wahlkampfveranstaltung in Harburg an der Friedrich-Ebert-Halle abhalten möchte. Da ist auch eine Gegendemonstration geplant.
Ja, die ist allerdings nicht von uns geplant, da sind wir allerdings aber mit dabei. Es gibt das Harburger Bündnis für Demokratie und Vielfalt, die haben das organisiert. Da sind auch verschiedene Gruppen mit dran beteiligt. Und die haben das jetzt auch relativ kurzfristig angemeldet. Wir warten noch drauf, dass das bestätigt wird, aber wir gehen mal davon aus, dass es das wird. Und das ist eine Veranstaltung auch mit Musik. Wir wollen die Vielfalt von Harburg zeigen. Wir sind ziemlich angefressen, was das angeht, weil die Friedrich-Ebert-Halle gehört zum Friedrich-Ebert-Gymnasium und steht auf dem Schulgelände. Es ist eine Halle, in der viel Kultur und viel Austausch stattfindet, wo zum Beispiel auch die benachbarte TU ihre Absolventenfeiern hat und die den Namen eines SPD-Mannes trägt. Und wenn dann da ein Mann wie Kruppalla reingeht und seinen faschistischen Propagandamist verzapft, dann kann einen das schon sehr wütend machen. Und Harburg ist auch ein Stadtteil, der 50% Anteil hat an Menschen mit Migrationshintergrund. Und das ist die zweite Frechheit, sich vor diese Menschen zu stellen und dann solche Aussagen zu tätigen, wie Remigration ist wichtig und so weiter. Also die Menschen in Harburg sind da schon ziemlich sauer, was das angeht. Und da wird einiges mobilisiert werden. Da kann man von ausgehen, dass der Herr nicht in Ruhe seine Rede da halten kann.
Ja, du hast im ersten Teil unseres Gesprächs schon mal angesprochen, dass wir alle eine Stimme haben. Und dazu gehört, glaube ich, auch ganz besonders in Hamburg, sich auch politisch einzusetzen. Machen die Omas das eigentlich auch, so direkt im Kontakt mit der Politik stehen und versuchen dort Forderungen einzubringen?
Ja, also wie gesagt, wir sind überparteilich. Das heißt, wir arbeiten jetzt nicht gezielt mit einzelnen Parteien zusammen, aber wir versuchen schon im Dialog zu bleiben. Wir sprechen unsere Abgeordneten an, wir schreiben Briefe. Wir haben auch schon in der Corona-Zeit zum Beispiel, wo sehr viel online stattfand, weil man sich ja im Real Life, wie man Neudeutsch heute so schön sagt, nicht treffen konnte, haben wir Abgeordnete über Zoom-Konferenzen eingeladen, mit uns zu diskutieren, haben ihnen auch Dinge nahegebracht, von denen wir der Meinung waren, dass sie sie wissen sollten. Und das ist eine ganz wichtige Geschichte, die gehört natürlich mit dazu, sich einfach nur hinzustellen und zu sagen, hey, ich mecker jetzt, ja, das wäre, platt gesagt, Pegida-Style, sich einfach hinstellen und meckern. Wir wollen mit den Leuten reden, wir wollen im Dialog sein und das nicht nur mit den Menschen auf der Straße, sondern auch mit den Politikern. Denn es wird auch oft vergessen, dass die Politiker ja auch sehr viel zur Demokratie beitragen können. Ja, es ist ja nicht nur die Bevölkerung, sondern auch die Politik und die müssen zusammenarbeiten. Wir versuchen da oft so ein bisschen die Brücke zu schlagen.
Hast du vielleicht einen Tipp, wie Leute rausfinden können, was eigentlich ihr eigener Einflussbereich ist, mit wem sie von der Politik reden können? Weil ich denke, vielen Menschen, die sich damit noch nie auseinandergesetzt haben, wissen gar nicht, wie man da einen Einstieg findet.
Also im Internet findet man viele Adressen von Abgeordneten, an die man schreiben kann. Aber man muss ja gar nicht gleich mit dem großen Protestbrief an den Bundestag anfangen. Sehr, sehr wichtig ist, in meinen Augen, dass man erstmal im Kleinen anfängt. mit der Familie, mit dem Arbeitsplatz, mit dem Nachbarn, dass man sich da Leuten entgegenstellt. Manche merken gar nicht, dass sie eine rassistische Äußerung von sich geben oder irgendwas von sich geben, wo man denkt so, hoppla, das ist aber komisch. Man zuckt dann manchmal zusammen, zieht sich innerlich zusammen und hält dann aber die Klappe. Und das ist völlig verkehrt. Also wenn mein Nachbar was Rassistisches sagt, dann sage ich ihm das auch, dass ich das rassistisch finde und mache ihn darauf aufmerksam. Man ist manchmal erstaunt, wie die Leute reagieren. Die wenigsten sind sauer, dass man ihnen das sagt, sondern viele sind erschrocken und sagen, uch, tatsächlich, das wollte ich eigentlich gar nicht. So, und das ist dann schon mal ein guter Einstieg, dass man in seinem Umfeld mit den Leuten spricht und sagt, halt, stopp, hier und nicht weiter. Weihnachten, ganz tolle Sache. Wenn die ganze Familie zusammensitzt und der Onkel wieder anfängt oder die Tante anfängt und da irgendwelchen Blödsinn erzählt, dann sagt man nichts, weil man Angst hat, das schöne Weihnachtsfest zu verderben. Aber vielleicht muss man das einfach mal machen, zu sagen, hey, das, was du da sagst, kann ja sein, dass du das glaubst, aber wir glauben das nicht. Und deswegen halte ich da mal lieber ein bisschen zurück.
Ja, ich denke, das sind auch gute Abschlussworte für unser Gespräch. Danke, dass du da warst, Maya.
Ich danke, dass ich kommen durfte.